Also wie einleitend schon bemerkt, wird Christoph Thun zu einer Frage sprechen, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Unterbrechungen und Verschiebungen, Zäsuren der Mitteilbarkeit wird jetzt den Horizont eröffnen für Fragen, wie sie zwischen Teilung, Mitteilbarkeit, Zuteilung und so weiter, insbesondere von Jean-Luc Nancy diskutiert werden, wobei du dann am Mittwoch das etwas medientheoretisch enger fassen und präzisieren wirst, wenn ich das verstanden habe. Ich bin auch sicher, dass im Rahmen dieses Beitrages auch Fragen nochmal wieder aufgegriffen werden können, die Hans-Dieter Bahr uns zu denken aufgegeben hat. Christoph.
Ganz vielen Dank. Und philosophisches Quartett hatte ich ja auch so verstanden als Werkstattgespräch. Ein bisschen mehr und vielleicht auch so zu betrachten, dass Spuren dessen, was Hans-Dieter Bahr in meinem Denkleben bedeutet hat, das sind 35 Jahre, wie wir festgestellt haben, Hans-Joachim und ich 20 Jahre, Elisabeth Weber und ich 18 Jahre, habe ich ausgerechnet. Sie werden im Folgenden Spuren der Inspiration hören, bezogen auf die Art und Weise, wie man Texte liest. Heute soll es also um Mitteilbarkeit gehen und vielleicht dann noch über Medialität am Mittwoch. Es gibt, glaube ich, hier gerade in deinem Seminar, Hans-Joachim, eine Parallelführung, wie man die Philosophie des Politischen und des Ästhetischen neu konfiguriert. Und das ist auch meine eigene Fragestellung. Und es gibt eine Wahlverwandtschaft zwischen Nancy und Derrida. Und das späte Motto von Derrida, was mich umtreibt, lautet nämlich, oh Freunde, es gibt keine Freunde. Es ist ein Satz von Aristoteles, von wo ausgehend er versucht, die Gastlichkeit, nicht nur in Spectre de Marx, bis hin zu Schurken und in dem Buch eben Politik der Freundschaft zu entfalten, also eine Neubestimmung des Politischen. Ähnlich, finde ich, parallel und doch leicht anders bei Jean-Luc Nancy. Nun ist es bei Jean-Luc Nancy so, dass er ein Frühwerk geschrieben hat, was den französischen Titel trug, La Communauté désœuvrée, zu Deutsch dann übersetzt, etwas hilflos, die undarstellbare Gemeinschaft. Aber in dem Wort désœuvrée klingt schon das an, was wir auch gerade im Vortrag von Hans-Dieter hörten, die entwerkte Gemeinschaft. Und was mich interessiert, wie kann man weder Gemeinschaft noch Gesellschaft denken, sondern ein Dazwischen, ein, wie es im späten Nancy heißt, ein wunderbarer kleiner Aufsatz, ich hoffe, der wurde in Hamburg schon diskutiert, das Weltwerden der Welt, also die Unterscheidung von Globalisierung und Mondialisation. In diesem Spannungsbogen des gesamten Werkes von Nancy taucht ein zentraler Begriff auf, der lautet Sensus Communis. Und Nancy sagt, thesenhaft formuliert, dabei geht es weder um ursprüngliche noch verlorene Heimat. Das gemeinschaftliche Erscheinen ist kein Gegebenes, sondern das Geschehen der Übermittlung, das jedwede Kommunikation unterbricht, um sie zu ermöglichen. So wie die Sprache als Medium der Mitteilbarkeit uns vorausgeht oder auf uns zukommt, bedeutet die Ästhetik der Fragmentarisierung oder der Einbildungskraft, dass sie selbst, das hatten wir auch gerade gehört, keinen festen Ort hat, sondern stets anders dazwischen kommt. Letztlich versuche ich von einem Begriff des Dazwischenkommens, des Aveniers, die Medialität der Medien zu bestimmen. Zunächst aber, was heißt es für die Relektüre von bestimmten Texten von Nietzsche bis Heidegger? Ouvertüre, Tanz auf Distanz. Zitat ex se homo, Distanz, die Kunst zu trennen, ohne zu verfallenden. Nichts vermischen, nichts versöhnen, eine ungeheure Vielheit, die trotzdem das Gegenstück des Chaos ist. Wie man wird, was man ist, setzt voraus, so Nietzsche, dass man nicht im Entferntesten ahnt, was man ist. Fehlgriffe und Vergessen zeugen vom Zufall, der, wiederkehrend wie der Würfelwurf, jedwede Absicht durchkreuzt, sei es die des Bewusstseins oder die der Geschichte. Es dauerte lange, bis in der politischen Kultur des Denkens Nietzsches Amor Fati, also der Gedanke der ewigen Wiederkunft, nicht als Fatalismus oder Idealismus missverstanden, sondern als Wiederkehren des Werdens entziffert wurde, also der seltsame Status dieser Silbe Re, dieses Wieder. Ein Werden, das sich bejaht und seinen theologischen oder teleologischen Zurichtungen misstraut. Man ist, was man wird. Nietzsches zweite Umkehr der Werte umschreibt also einen Riss im Gefüge von Raum und Zeit, welche das lineare oder zyklische Schema von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von Ursprung und Ende unterbricht. Vor allem die apokalyptische Figur vom Endzweck der Geschichte, gleichviel, ob diese paradiesisch oder katastrophal angekündigt wird. Die Frage also nach der Differenz ohne resultierende Identität, nach dem gastlichen Anderen, der nicht als Fremder auf das dem eigenen eigene Fremde reduziert wird, motivierte das Denken nach Hegel und Sartre jenseits des Gegensatzes von Wesensschein, von Ursprung und Ziel. Vorgedacht findet sich dieser Grundgedanke der Differenz als Aufschub Unterschied schon bei Nietzsche als Spiel der Oberfläche ohne Tiefe, als ihren vermeintlichen Widerpart. Ein kleines Gedicht möchte ich auswendig vortragen, weil auch diese Gedichte Nietzsches aus den Liedern des Prinzen Vogelfrei neu lesbar werden. Das Gedicht ist adressiert an Goethe und lautet: Das Unvergängliche ist nur dein Gleichnis, Goethe. Gott, der Verwängliche, ist Dichtererschleichnis. Weltrad, das Rollende, streift Ziel auf Ziel. Not nennt's der Grollende, der Narr nennt's Spiel. Weltspiel, das Herrische, mischt Sein und Schein, das ewig Närrische mischt uns hinein. Von diesem Pathos der Distanz bei Nietzsche zur abgründigen Spur oder Schrift des Signifikanten, von der Utopie zur Atopie im postmodernen Denken, gibt es zahlreiche Umwege. Nicht von ungefähr ist das, was Husserls Phänologie als lebendige Gegenwart zu privilegierten versuchte, der Schnittpunkt, an dem die Dekonstruktion von innen her ihren Anfang nahm. Wäre nicht, so schon Husserl, die Vergangenheit immer in der Gegenwart retendiert und wäre die Zukunft in ihr nicht schon protendiert, so wären Vergangenheit und Zukunft nichts. Sie wären völlig abwesend. Es gäbe für uns nicht gegenwärtige Ruinen einer verschwundenen Zeit. Damit aber, immer noch Husserl, Zukunft in der Gegenwart angekündigt und Vergangenheit in ihr einbehalten werden kann, muss diese Gegenwart nicht bloß gegenwärtig sein, sondern zugleich vergangene und noch zukünftige Gegenwart. Aber eben in dieser Bestimmung tritt die Differenz zum Vorschein. Differenz oder Ungleichzeitigkeit der Gegenwart mit sich selbst. Gegenwart spaltende Differenz ohne Selbst. Und das ist ja der Doppelsinn der Differenz. Nicht identisch sein und unverdenklicher Aufschub, unverfügbare Alterität des Anderen. Diese Differenz markierte in der Geschichte des Denkens eine Fragestellung, die sich den regionalen Ordnungen des Wissens und der Wissenschaften, im Sinne Heideggers, entzieht. So situiert Derridas Dekonstruktion die Frage nach der Gastlichkeit schon im Frühwerk, Schrift und Differenz, Randgänge der Philosophie, bevor sie dann in den späten Texten zur politischen Philosophie, nochmals Marx Gespenster, Politik der Freundschaft und Schurken, thematisch wird. Einige Aspekte dieses roten Fadens möchte ich nun beleuchten. Immer noch den Satz von Aristoteles, O Freunde, es gibt keine Freunde im Ur. Mit der Gastfreundschaft der Alterität, so die Einsicht der Semiologie in die sinnoffene Welt der Zeichen, von Peirce bis Saussure, von Roland Barthes bis Lacan, ist ein Spielraum von Differenzen gedacht, der verschiedene Denkwege kennt. Das nomadische Begehren, das die Macht, von der es kanalisiert wird, überschreitet, das rhizomatische Geflecht der Dispositive des Wissens, welche die Vorherrschaft der Aussagen und epistemischen Felder regulieren, aber nicht stillstellen können, und der postkoloniale Coevalness transkultureller Räume, die die Idee des Telos von Europa dezentrieren. Für mich der wichtigste Text immer noch Derridas L'autre Cap, also das andere Cap oder das andere als Ziel und Cap. Ich wähle hier diesen dekonstruktiven Weg, weil ich glaube, dass das Gefüge von Raum und Zeit und die Dazwischenkunft der Medien so erst lesbar wären. Zunächst zum Raumbegriff, bei dem ich noch nicht fertig bin, weil dann kann sich das Bars Gastbuch an adverbiellen Bestimmungen des Umzu, des Hin und Hers, heterotope Raumbegriffe anklingen, die du, wenn ich so sagen darf, an Raumempfindung und Strukturen beschrieben hast, die in allen Raumbegriffen natürlich in ihrem präsentischen Behältergefüge nicht vorkommen. Der Raum hat dennoch zurzeit Konjunktur, Spatial Turn, Topographical Turn. Und kaum eine kulturkritische Diagnose spricht nicht von seinem Verlust. Aber ist nicht überhaupt dieser Begriff des Nahraums oder des Raums als festen Ort problematisch? Ist der Raum überhaupt gegeben oder vorhanden? In den Diskursen über Cyberspace ist von konfligierenden Räumen die Rede. Ohne den Begriff des Raums zu befragen, werden reale und virtuelle, imaginäre und symbolische Räume schlicht nebeneinander gestellt. Doch der Raum, wie wir ihn seit Kant als das immer schon gegebene, omnipräsente Schema eines lückenlosen Raums zu denken gewohnt sind, bleibt unangetastet oder unbefragt. Der Raum als leerer Behälter sucht schon bei Kant die vertraute Metapher des stets erfüllbaren Raumes. Doch diese Schematisierung der Raumvorstellung scheint in die Krise geraten zu sein, wenn angesichts der neuen Teletechnologien, wie beispielsweise dem Internet, vom Verlust des Nahraums, von der Auflösung der Distanzen, der Entfernung im Sinne Heideggers oder von der Erfindung hyperrealer Räume gesprochen wird. Wenn wir stattdessen von prekären Zwischenräumen sprechen, bekundet sich ein heuristischer Begriff heterotoper Verschiebungen und Überlagerungen im räumlichen Denken, die, glaube ich, von der dekonstruktiven Architektur bis zu digitalen Bildräumen und Soundsynthesen lesbar wird. Gibt es also Spuren eines anderen Raumdenkens, das offen genug wäre, den unleugbaren Befund der telematischen Änderung ernst zu nehmen, ohne diese der Melancholie des Verlusts des Raumes opfern zu müssen? Verweisen nicht gerade die vorhin auch erwähnten gespenstischen Effekte medialer Simulakren auf eine Räumlichkeit, die als solche definitionsgemäß nicht den ontologischen Status einer beharrlichen Substanz für sich reklamieren kann? Gerade der eingangs erwähnte Charakter, Prothesencharakter des virtuellen Raumes, der angeblich den realen ersetzen würde, spricht ja von einer Verschiebbarkeit dehnbarer Räume, die in der Kulturkritik nur als gespenstisch bedrohliche, als schlechter Schein ausgeräumt werden sollte. Es gilt also, wie sowohl Nancy wie Derrida betonen, die weder anwesende noch abwesende Gespenstigkeit oder Unheimatlichkeit der Zwischenräume zu verstehen. So zum Beispiel die Raumwerdung des öffentlichen Raums oder des Raums der Öffentlichkeit, der allererst im Sinne Heideggers verstattet, also freigegeben und zugelassen wird von den Printmedien zum Internet und so weiter. Ähnliches gilt übrigens für die Geschichte der optischen Serien. Auch das klang vorhin ein bisschen an bei dem Sehen. Wenn man die Geschichte des Blicks und Sehtheorien von der Antike über die Renaissance bis zur Holographie untersucht, dann sieht man im Sinne von Foucault, dass es Geschichte der optischen Serien gibt, wo etwa in der Antike objektiv der Sehstrahl auf das Subjekt fällt, aber immer objektiv ist, und seit der Renaissance natürlich der Seh- und Angelpunkt der Perspektive des Sehens. Also es gibt in der Tat, wir hatten das vorhin schon angedeutet, eine Geschichte der optischen Serien in den Begriffen des Sehens, die nicht einander ablösen, wie Crary und andere über die Techniken des Betrachtens meinen, sondern interferieren. Wie aber nochmal ist nach Kant der Raum gegeben? Also er sei kein empirischer Begriff, lasse sich aus keiner Erfahrung ableiten, sondern unsere gewohnte Raumvorstellung unterstellt immer schon die Vorstellung des Nebeneinander und Auseinander als Schema zugrunde. Wir können, so Kant, uns nicht vorstellen, dass kein Raum sei, sehr wohl jedoch sei der leere Raum vorstellbar, nämlich als Behälter einer Mannigfaltigkeit von Raumvorstellungen. Was gibt aber, Was konstituiert diese Vorgegebenheit des Raumes, in dem wie in einem Behälter Vorhandenes uns begegnen kann? Ist dieses Schema des einen und einigenden Raumes nicht vielmehr das Gegebene im Sinne einer Gabe oder eines Geschenks, das, noch immer heiliger, die Einbildungskraft von sich gibt, das heißt freigibt? Demgemäß wäre die Einbildungskraft, diese mittleren zwischen den Quellen der Erkenntnis, diejenige, die den durchmessbaren und vermessenen Zeitraum allererst vorstellt. Das haben ähnlich gleichsinnig Heidegger, Derrida und Hans-Dieter Bahr formuliert. Die mediale Einbildungskraft geht also nicht nur über Anschauung und Begriff hinaus, sondern ist vielleicht dieses Hinausgehen zum Anderen, der Riss in den Gestaltungen und Gestalten, ursprungslos und heimatlos. Und doch verdankt sich die reine, leere Vorstellung des Raums bereits einem Vorblick. Denn ohne diesen Vorblick oder dem vor dem Blick oder Horizont gäbe es keine Anschauung. Und dieses Vorgreifende, dieser ihre eigene Ankunft aufschiebenden Anschauung oder auch Anhörung, trägt ja einen von Kant nicht eigens bedachten zeitlichen Index. Denn der Vorblick oder Horizont der Anschauung setzt ja als vorwegnehmende Zuwendung zu irgendeiner Gegenständlichkeit, die so erst entgegenstehen kann, seine eigene Vorwegnahme, seine, und jetzt kommt das schöne Wort, einbildende Antizipation voraus. Und das heißt, wir hatten das vorhin andiskutiert, der Horizont als solcher hat keine statische Einheit, immer schon gegeben, wie bei Husserl, sondern wird als Horizont vorgehalten, bleibt also gleichsam in der Schwebe. Der Horizont als solcher ist von einem Riss durchzogen, der alles Horizonthafte, Perspektivische bedingt, aber nicht in diesem Horizont enthalten ist. All dies besagt nun für die noch auszudifferenzierende Ästhetik der immateriellen Medienkunst unserer Gegenwart vor allem dieses. Die Schemata von Raum und Zeit sind als Bild der Beharrlichkeit und Vorgängigkeit der variablen Einbildungskraft entsprungen. Und diese ist in einem bestimmten Sinne vorgängig, reproduktiv, intermedial, transmedial oder inframedial. Mimetische Distanznahme oder entstellte Ähnlichkeit bei Walter Benjamin heißt dann, Zitat, es ist ja eine andere Natur, welche zur Kamera als welche zum Auge spricht. Reproduktion bedeutet also nicht Nachahmung eines Originals, das verloren gegangen sei, sondern, nochmal Heidegger, das Wiederbeibringen von Identität und Beständigkeit im Sinne eines Erkundens von Horizonten. Differenz also kein gegebener Horizont, sondern die Verschiebung, die den Horizont als jeweiligen und jähen Ausschnitt von Möglichkeiten, von teletechnischen Spiel- und Machträumen und Träumen zu verachten erlaubt. Wenn das Sprechwesen Mensch, und jetzt setzt Nancy an, ab ovo durch die Sprache geteilt ist, dann ist es auch nicht, wie Luhmann in der Soziologie der Massenmedien behauptet, die Funktion der Sprache, den angeblich unmittelbaren Kontakt oder die Interaktion unter Anwesenden zwischen Sender und Empfängern zu, Zitat, unterbrechen. Vielmehr teilt sich uns die Sprache, ebenso wie das Begehren, das jene Sprache in Anspruch nimmt, nur mit, indem sie uns teilt und sich selber teilt. Ihr differenzieller Aufschub artikuliert ja allererst die Anwesenheit und Abwesenheit von Kommunizierenden. Diese der Sprache und der Schrift innewohnende Teletechnik, Derrida, Marx Gespenster, zeigt, dass gerade im Zeitalter der neuen Medien der Begriff der Kommunikation oder Gemeinschaft als Mitteilung neu gefasst werden muss. Die Gemeinschaft oder genauer das gemeinsame Erscheinen ist nie die substanzielle Verschmelzung mit sich selbst, mag diese russoistisch, kommunistisch oder bloß als kommunikativer Horizont des Verstehens wie bei Habermas verstanden werden. Medialität geschieht als prekär werden öffentlicher Räume. Hierzu nochmal Jacques Derrida, Zitat, Und wenn diese entscheidende Grenze zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten sich verschiebt, dann deswegen, weil das Medium, in dem sie sich instituiert, die Information, die Presse, die Teletechniken der Kommunikation, die Massenmedien, die Raumwerdung des öffentlichen Raums, die Möglichkeit selbst der Res Publica und die Phänomenalität des Politischen gewährleistet. Medien in diesem Sinne sind weder lebendig noch tot, weder präsent noch abwesend. Der Sensus communis, so Nancy, ist also das Geschehen der Übermittlung, der Bote ohne Botschaft, das uns voraus ist oder auf uns zukommt, um ein jeweiliges Wir der Kommunikation erst zu bilden. Raumzeitliches Enteignis also eher als raumzeitliches Ereignis. Dieser Begriff des Enteignis, wie ich finde, in der kleinen späten Schrift von Heidegger Zeit und Sein, man liest immer nur Sein und Zeit, aber in dieser kleinen Schrift Zeit und Sein, ja, ist in der Heidegger Rezeption im üblichen Sinne, finde ich, eine unmittelbare Wahlverwandtschaft zu Derrida, die explizit nie thematisch wurde. Diese Übermittlung als gemeinschaftliches Dazwischen ist nicht nur das Fehlen von Substanz, Ursprung oder Bestandserhaltung, sondern, jetzt wird es interessanter noch, dasjenige, was eben dieses Fehlen jeglicher Wesenheit mitteilt. Sie ist weder ein transzendentaler Ort noch ein fundamentales Sein. Sie ist nicht im ontologischen Sinne gegeben, und das heißt medientheoretisch gewendet bei Nancy, Zitat, nun kann sich aber die Mitteilung selbst nicht mitteilen. Sie ist das Hin und Her, die Partitur und das Teilen der Kommunikation. Man kann sie nicht mitteilen, wie man etwas, irgendeine Bedeutung mitteilt. Was nicht heißt, dass sie sich nicht der Logik der Darbietung, des Gegenwärtigwerdens unterläge. Nichts anderes nämlich als Mitteilung erlangt Gegenwart. Das bedeutet, wenn es so etwas wie Gegenwärtigsein gibt, dann ist es auch immer schon Mitteilung. Es gibt keine Gegenwart oder Gemeinschaft, die nicht der Mitteilung ausgesetzt wäre. Diese unhintergehbare Nichtpräsenz der Mitteilung ermöglicht uns eine weitere Distanznahme in der Bestimmung des Verhältnisses von Medientechnik und Kunst, die der gängigen Opposition von Werkzeug, Instrumentalität der Medien und versus kreative Autorschaft des Künstlers sich entzieht. Gerade im Sensus communis, im Gemeinsinn der ästhetischen Urteilskraft, zeigt sich nicht, wie neuerliche Kant-Lektüren, namentlich die von Hans-Joachim Lenger, bitte lesen das Buch vom Abschied, oder wurde das hier schon gelesen, gezeigt haben. In diesem Sinne ist das Erhabene als ein monströser, intentionaler, erfüllbarer Sinn, wie das imaginierte Meer oder die Berge, missverstanden worden, sondern es ist vielmehr das Undarstellbare in ihm. Zitat Kant, langsam gelesen, die reflektierende Urteilskraft verfährt also mit gegebenen Erscheinungen technisch, nicht gleichsam, bloß mechanisch, wie ein Instrument unter der Leitung des Verstandes und der Sinne, sondern künstlich nach dem allgemeinen und zugleich unbestimmten Prinzip einer zweckmäßigen Anordnung der Natur in einem System, und nochmal wichtig, das kleine Wort schon, gleichsam zugunsten der Urteilskraft. Gleichsam, als ob. In diesem Gleichsam, in dieser Darstellungsregel des als ob, die uns zur Metaphorizität der Medien führen wird, bekundet sich in der zeitgenössischen Medienkunst ein Chiasmus von Sprache und Technik, der ihr instrumentelles Verständnis verwindet und vielleicht eine Differenz in der Kunst- und Mediengeschichte auch rückwärts zu denken erlaubt. Technik und Künstlichkeit vor aller Kunst haben sich also in diesem Feld der ursprünglichen Dislozierung des ursprungslosen Werdens, wie Benjamin sagt, zugetragen, weil sie den Ursprung des Mangels oder den Mangel an Ursprung supplementieren. Und hier ist die Zäsur der Medien, die der Zwischenkunft als mediale Form markiert, als Intervall des Aufschubs und der Verschiebung, wie Derrida schon in seinem Frühwerk bemerkt hat. Nochmal der klassische Satz. Wenn aber die Differenz das ist, was die Gegenwärtigung des Gegenwärtigseienden ermöglicht, so gegenwärtigt sie sich nie als solche. Sie gibt sich nie dem Gegenwärtigen hin, in jeder Exposition wäre sie dazu exponiert, als Verschwinden zu verschwinden. Wie kommt es nun, dass wir in der Postmoderne die Frage nach dem eigensinnigen Ort der Medien als Mittel oder Vermittlung, als einen wie auch immer definierten Ort des Dazwischen in den Vordergrund stellen? Gemeinhin halten wir das, was wir mit dem bloßen Auge sehen oder mit dem unschuldigen Ohr hören, für die Conditio Humana. Das, was wir mit dem Spiegelfoto oder dem Fernsehen betrachten, als vermittelte künstliche Erweiterung, als Verfälschung oder Amputation der unmittelbaren Wahrnehmung. Diese aber bliebe so der Herr im Hause, dem die technischen Mittel zu dienen haben. Ganz anders, so der Vortrag von Hans Dieter, zeigt diese Nicht-Herr-Knecht-Beziehung dieser Artificialität. Der landläufige Technikbegriff also unterstellte, dass das Natürliche vom Technischen unberührt sei. Technik als Inbegriff instrumenteller, zweckdienlicher Mittel kommt den Bestimmungen des Natürlichen hinzu. Doch indem wir in diesem Fragehorizont der Bemeisterung verblieben sind, entgeht uns diese Vorgängigkeit, wie ich das bei Heidegger gezeigt habe, der stets medialen, zäsurierten Wahrnehmung und Erfahrung. Denn diese ist immer schon vom Künstlichen affiziert, angewiesen auf die List der Techne, die erst etwas erscheinen lässt, und sei es die Welt der Instrumente und Werkzeuge. Das heißt, die technikphilosophisch langlebige Unterstellung einer evolutiven Verbindungslinie zwischen Mensch und Technik motivierte auch McLuhans These über die elektronischen Medien als neue Stufe der Extension des Menschen, der Amputation und Erweiterung. Die Aporie dieser anthropologisch wie instrumentellen Reduktion des Technischen liegt, wie ich glaube, in einer projektiven Zueignung von Wesensbestimmungen von Mensch und Maschine, die dann notwendigerweise in spiegelbildlicher, also imaginär unendlicher Symmetrie von Selbstbildern und Vorbildern von Mensch und Medien korrelieren müssen. Es ist die Fiktion jedweden Propriums, Eigenes, welche das Fremde in das Eigene einzuverleiben sucht. Das Phantasma der künstlichen Intelligenz, die das ja im funktionalen Leistungsvergleich von Mensch und Maschine stets voraussetzt. Doch mit dem Computer als seltsam symbolischer Maschine wird nun nicht nur diese projektive Gestalt, sondern die Wechsel von Gestaltgegebung und Gestaltentzug thematisch. Man spricht in der digitalen Fotografie, dem schönen kleinen Text von Peter Luhnfeld, von dubitativen Bildern. Das heißt, Bilder, die zweifeln an der Referenzialität und dem Zweifel anheimgegeben sind, Manipulierbarkeit. An den Grenzen des anthropologischen Diskurses ahnte diese Tendenz schon Heidegger, als er schrieb, dass mit dem Ereignis oder besser Enteignis der modernen Technik der Mensch, Zitat, im Bereich eines Zuspruch existiert und darum niemals nur sich selber begegnen kann. Gehirn als Computer und Netz, als vernetzendes Gehirn, als Momente im organischen Medienverbund und so weiter. Die Metaphernvielfalt, die das Problem also umkreist, hat mit dieser Struktur der digitalen Indifferenz zu tun. Maßloser aber als gegenüber frühen Medien wird mit diesem Raum der digitalen Medialität die Zitierbarkeit, Reproduzierbarkeit angestammter Erzählweisen und Darstellungsformen der Fotografie, des Films, der Videokunst. Das heißt, die indifferente Konfigurierbarkeit, die die digitale Interferenz der technisch möglichen, ästhetisch aber, wie ich glaube, noch unausgeloteten Überlagerung unterschiedlicher Weisen der Sichtbarkeit und Hörbarkeit freisetzt, disseminiert nicht nur den je pragmatischen Gebrauch der Massenmedien oder der Missbrauch ihrer Vorschriften, sie exponiert und distanziert vielmehr auch den Spielraum des Einrahmens und Entrahmens medienkultureller Vorgaben und Normen. Ein Beispiel, an dem ich gerade arbeite mit einem wirklich kompetenten Musikpraktiker und Ästhetiker: Das Crossover in der heutigen Soundkultur belegt eine zwiespältige Tendenz. Das Recycling älterer Pop- und Rockmusik oder auch elektronischer Klassik und der ihren narrativen Stil auflösenden Techno-Sound, der auf seiner Punktualität oder Instantanität ohne Geschichte insistiert, wird seinerseits zum Rohstoff einer seltsamen, ironischen, karnevalesken, dekonstruktiven Sampling-Kunst, welche nicht nur musikalische Stile und Sounds dekontextualisiert, oszillierend also zwischen Technofetischismus und serieller Kompositionstechnik, Soundkulturen heute loten vielmehr die Möglichkeit des digitalen Hörraums aus oder, so eine wagemutige These von Dirk Becker, es geht darum, dass gerade die digitale Musik das Hören selber hörbar werden lässt, das heißt eine Musik generiert, die sich als Musik misstraut und dieses Misstrauen wiederum in Musik übersetzt. Soundcultures beziehen also Gestaltgebungen im Feld des Musikalischen nicht mehr konstitutiv auf die Leitdifferenz von Ton und Geräusch. Das Rauschen des Realen, so der Anspruch der Avantgarde, erzeugt auch neue Differenzen im Feld des Hörbaren. Ich komme zum Schluss. Im Schock, Riss oder Trauma, so hatte ich angedeutet, bekundet sich stets die Zwischenzeit der verfehlten Begegnung, der unterbrochenen Rückkehr, des unmöglichen Rendezvous mit dem Realen. Wiederholungsschleifen, die eine Zeit des Kommens, Avenir, umspielen, selber aber zur Unzeit kommen. Die abgründige Distanz der Wiederholung wiederum, so schon Nietzsche, ist gleichsam das Unmögliche, das keinen Bestand hat, aber aufgegeben bleibt. Performancekünste heute erkunden diesen unvorstellbaren Horizont der medialen Übertragung und Übergänge und kommen selber stets dazwischen, wie jetzt das Ende des ersten Teils des Vortrags. Danke. Ja, vielen Dank.